Kompass on Air. Wir machen aus Schallwellen Informationen. Nachhaltigkeit wird zunehmend zum entscheidenden Faktor in der Immobilienwirtschaft. Neue ESG-Vorgaben, steigende Energiekosten und komplexe steuerliche Rahmenbedingungen stellen Unternehmen vor große Herausforderungen. Welche Anforderungen jetzt gelten und wie sich Immobilienprojekte wirtschaftlich und rechtssicher gestalten lassen, erfahren Sie in der aktuellen Folge der Kompass Law Talks.
Ich darf Sie sehr herzlich hier begrüßen. Mein Name ist Georg Hittmeier. Ich bin hier im Haus für Rechtssachen zuständig und war auch immer an der Organisation dieser Law Talks beteiligt. Wir haben bis jetzt immer Themen gehabt, die sich mehr mit virtuellen Sachen beschäftigt haben. Also wir haben Datenschutz gesprochen, wir haben über künstliche Intelligenz gesprochen oder auch die Verpflichtungen bezüglich DORA. Und heute haben wir das erste Mal so ein richtig handfestes Thema, was mich sehr freut, dass das was Dingliches, was zum Angreifen. Und warum beschäftigen wir uns damit? Warum Immobilien beim Kompass? Das sind doch die mit den roten Büchern und den Unternehmensinformationen. Ja, das sind wir. Wir sind aber auch ein bisschen mehr. Wir sind mittels unserer Tochterfirma, der HF Data, auch Verrechnungsstelle für das Justizministerium. An guten Tagen verkaufen wir ungefähr 10.000 Grundbuchsauszüge. Wir haben eine Software, mit der wir für unsere Kunden Grundbuchsauszüge verwalten, die basiert auf dem österreichischen Kataster. Wir haben ein Monitoring-System, mit dem wir tagaktuell alle Plomben, die eingetragen werden, verfolgen können und benachrichtigen können, wenn jemand die Grundstücke beobachten will. Und wir haben über unsere Tochterfirma oder unsere Beteiligung Data Science Service, auch ein Unternehmen im Verbund, das Kaufverträge auswertet und Bewertungen macht. Wir haben zu Beginn dieses Jahres diese Daten aus dieser Tätigkeit einmal verknüpft und Auswertungen erstellt und haben den Immobilienkompass, also eigentlich einen Bericht über das Jahr 2024, über Transaktionsvolumina und Gliederung nach Region und Segment erstellt. Und wir haben uns auch die Share Deals angeschaut, die jetzt gerade wieder mit dem Budgetbegleitgesetz in den Fokus rücken. Da sind wir besonders prädestiniert dafür, weil wir auf der einen Seite die Transaktionsdaten haben und auf der anderen Seite die Firmenbuchdaten und wir das Geschäft des Datenverknüpfens recht gut kennen. Also wir können ungefähr oder ziemlich genau sagen, wie sich die Anzahl der Share-Deals in Österreich verändern wird, dazu besteuernden Share-Deals, wenn jetzt die Quote von 95% auf 75% heruntergeht, wie oft da zusätzliche Grundverkehrssteuern anfallen werden. Aber beim Thema Steuern gibt es wegen deutlich berufeneren hier und deshalb darf ich gleich weitergeben an den Herrn Stipitsch, der uns da Näheres erläutern will.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die einleitenden Worte. Also es freut mich sehr, dass wir heute dabei sind von Artus. Mein Name ist Tomislav Stipitsch und beim Artus ist auch eine meiner Kerngebiete die Immobilienbesteuerung. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich Ihnen in dieser Form heute was weiterbringen, Immobilien zusammen mit ESG, weil Immobilien ist doch ein sehr weites Thema, von der Besteuerung über die Förderung, Zuschüsse etc., sodass ich heute den Vortrag in drei Teilgebiete unterteilt habe. Zunächst einmal das Gebiet der Abschreibung, Sanierungen, das heißt für Investoren spannend, für Käufer spannend, wie wirkt sich das steuerlich aus, wenn ich diese Sanierungen tätige oder die Anschaffung tätige. Dann zum zweiten Punkt, was immer sehr gefragt ist, ist die Umsatzsteuer, weil es auch für die Planung, für die Finanzierung eine wesentliche Rolle spielt. Habe ich einen Vorsteuerabzug? Ja, nein. Unter welchen Bedingungen? Was muss ich beachten? Und zu guter Letzt auch die Gestaltungsmöglichkeiten. Bedeutet, wie schaut es für Investoren aus? Möchte ich jetzt eine Immobilie langfristig nutzen? Möchte ich sie vermieten? Möchte ich sie mit Gewinn verkaufen? Wir haben gesagt, falls es Fragen geben sollte, wir werden im Anschluss kommt die Fragerunde. Genau. Also bitte dann notieren, also es kommen Nach mir wird der Herr Watzka und dann der Herr Rebendorf und machen uns dann die Fragen. Ich überlege zunächst aber Fördermöglichkeiten. Da werde ich mich sehr kurz halten, weil die Fördermöglichkeiten sind bereits ausgeschöpft, nämlich die Bundesförderung, das war die Sanierungsoffensive 23/24. Ob es hierzu neue Möglichkeiten geben wird, das werden wir jetzt sehen in dieser Form. Also ist noch alles ungewiss. Aber Hinweis, die regionalen Förderungen sollten dennoch beachtet werden. Ich habe mich hier erlaubt, nur auf die Förderplattform zu verweisen, also umweltförderungen.at. Und ich glaube, das Förderungsthema ESG, das wird im nächsten Vortrag dann genauer erläutert werden. Aber etwas, das geblieben ist, das ist die sogenannte Öko-Sonderausgabenpauschale. Bedeutet, dass vom Gesetzgeber eine Möglichkeit geschaffen, wenn man die thermisch-energetische Sanierung von Gebäuden oder auch den Austausch eines fossilen Heizungssystems vornimmt, dass eine sogenannte Sonderausgabe zur Verfügung steht. Was sind die Voraussetzungen? Zum einen, dass die Bundesförderung gewährt wurde, dann auch eine Mindestinvestition, 4.000 bei Sanierung oder 2.000 beim Heizungstausch. Und auch die Zustimmung zur Datenweitergabe an die Finanzbehörden. Das heißt, wenn die Voraussetzung erfüllt ist, kann man Abschreibungen tätigen. Bei der Sanierung 800 Euro pro Jahr über 5 Jahre verteilt. Somit kommt man auf die 4.000 Euro. Das ist die Deckelung. Oder dem Heizungstausch 400 jährlich über die 5 Jahre. Falls es kombinierte Maßnahmen geben sollte, so ist eine Abschreibung auf 10 Jahre zu verteilen. Also man kann sowohl als auch in Anspruch genommen werden. Aber viel spannender ist eigentlich die klassische Sanierung, die Herstellung in dieser Form. Weil das Steuergesetz sehr spannend, weil es sieht nämlich für die identische Sanierung eines Gebäudes unterschiedliche Abschreibungssätze, je nachdem, wie das Gebäude verwendet wird, wer das Gebäude verwendet, ja, als Einkünfte, Vermietung und Verpachtung oder ist es eine gewerbliche Immobilie in dieser Form für Wohnzwecke, für Betriebsgebäude. Sieht man hier 1,5%, das ist der gesetzliche AFA-Satz bei Wohngebäuden. Und 2,5% bei Betriebsgebäuden. Das heißt, wenn man jetzt ein Gebäude errichtet für Betriebszwecke, hat man automatisch einen höheren Satz als für Wohngebäude. Später werde ich auch auf die Einkunftsart eingehen. Das bedeutet auch, wenn man die Wohnung nur bloß zur Vermietung und Verpachtung nutzt, geben sich andere Vorschriften, als wenn man Einkünfte aus dem Gewerbebetrieb erzielt. Was im Kontext auch wichtig ist, was oft vernachlässigt wird, eine kürzere Nutzungsdauer ist aber möglich. Nämlich, wenn man einen entsprechenden Nachweis hat von einem Immobiliengutachter etc. So, das sind die gesetzlichen Vorgaben, die definitiv gelten. Aber wenn Sie eine kürzere Abschreibung heranziehen möchten, dann immer die Immobilie bewerten lassen, Immobiliengutachter einen Nachweis erbringen und dann sind auch kürzere Abschreibungssätze möglich. Und zu guter Letzt ein Hinweis, der dann vor allem dann später, wenn wir dann kommen auf die Bauherrenmodelle, spannend ist, bei denkmalgeschützten Gebäuden und wo es auch im Interesse der Denkmalpflege ein Interesse da ist, da haben wir die verkürzte Nutzungsdauer auf 10 Jahre in dieser Form. Jetzt aber habe ich auch schon eingangs erwähnt, es ist wichtig zu unterscheiden, bin ich jetzt im außerbetrieblichen Bereich, da bin ich die klassische Vermietung und Verpachtung. Das heißt, ich habe eine Wohnung, ich habe ein Zinshaus, das vermiete ich nur. Oder bin ich in der gewerblichen Vermietung. Das heißt, habe ich das in einer GmbH geparkt oder ich habe vielleicht mehrere Zinshäuser, die ich vermiete. Oder ich mache nicht nur die bloße Vermietung, sondern mache auch darüber hinaus Parkservice, Wässerservice etc. Da beginne ich in der Gewerblichkeit drin. Bei der klassischen Vermietung und Verpachtung ist es in dem Fall hier vom Vorteil, dass ich, man sieht auch Instandsetzungsaufwendungen, über 15 Jahre verteilend absetzen kann. Und Instandhaltungen kann ich zur Gänze absetzen. Das gilt nur bei der Vermietung und Verpachtung. Bei der gewerblichen Vermietung, da habe ich eigentlich entweder, ich kann sofort im Jahr des Entstehens absetzen oder ich muss in die Anschaffungs- oder Herstellungskosten gehen, also über die Laufzeit verteilt absetzen. Bedeutet, in der gewerblichen Vermietung hätte ich nicht einmal diese 15 Jahre, sondern könnte dies womöglich zur Gänze absetzen. Man muss das dann im Einzelfall beurteilen. Oft kriegt man die Frage gestellt, wann sind das Anschaffungskosten, wann sind das Instandsetzungskosten oder wann sind das Instandhaltungskosten? Also als Merkregel sage ich immer, wenn es davor nichts gab und nachher habe ich etwas, dann sind das Herstellungskosten, Anschaffungskosten. Wenn ich davor es schon gehabt habe und danach habe ich das gleiche Produkt, aber wesentlich besser, stärker, was auch immer, dann bin ich bei der Instandsetzung. Und wenn ich eigentlich, davor habe ich ein Produkt, danach habe ich das gleiche, die gleiche Immobilie, es waren nur Aufwendungen, damit ich den Status quo erhalte, da bin ich bei der Instandhaltung. Jetzt kommen wir zum Thema Umsatzsteuer. Neben der Einkommensteuer, Körperschaftssteuer, neben der Bemessungsgrundlage ist die Umsatzsteuer wesentlich bei der Immobilie. Und ich gleich von vorne weg, grundsätzlich ist der Verkauf einer Immobilie als auch die Vermietung steuerbefreit. Das heißt, ich muss keine Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Es gibt nur bestimmte Ausnahmeregelungen, und zwar für Wohnzwecke. Das heißt, wenn ich Wohnung, dann muss ich mit Mehrwertsteuer. Kleinunternehmerregelung tue ich jetzt außen vor lassen. Dann habe ich die Beherbergung, Wohn- und Schlafräume, Parkplatzvermietung, Campingplatzvermietung oder ich optiere zur Umsatzsteuer. Und das ist der springende Punkt, weil viele Investoren oder Bauträger, die planen ja schon mit dem Vorsteuerabzug. Das heißt, die sagen, okay, ich habe ein bestimmtes Kontingent, ich habe Planungskosten, ich möchte eine bestimmte Rendite erzielen, ich möchte Mieten erzielen. Und die gehen schon davon aus, okay, wenn ich mir die Vorsteuer hole, habe ich natürlich einen Finanzierungsvorteil zu Beginn. Und da ist immer Achtung auf Vorsicht, da muss man zur Vorsteuer optieren. Und da gab es jetzt schon also ein bisschen eine Weile her, wo der Gesetzgeber einen Punkt eingebaut hat, der besagt, dass ich kann zwar mit Mehrwertsteuer vermieten, aber nur unter der Prämisse, dass auch der Mieter umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausübt oder überwiegend umsatzsteuerpflichtige Umsätze ausübt. Damit sind so Kleinunternehmer, welche keine Mehrwertsteuerrechnung stellen, ein bisschen unbeliebt. Oder klassisch der Ärztebereich, also viele Ärzte, die eigentlich keine Umsatzsteuerrechnung stellen. Das heißt, da muss der Vermieter, darf auch keine Umsatzsteuerrechnung stellen, hat aber dafür auch keine Umsatzsteuer oder kann sich keine Vorsteuer holen. Und was ist jetzt mit einer Immobilie, die, ich sage mal so, zu 50% von einem umsatzsteuerlichen Mieter genutzt wird und zu 50% von einem Arzt, der keine Umsatzsteuer in Rechnung stellt, dann muss das geteilt werden. Das heißt, man hat dann einen Aliquoten-Vorsteuerabzug. Da muss dann entsprechend der Verhältnisse aufgeschlüsselt werden, die sogenannte Vorsteuerkürzung. Das heißt, es geht nicht die gesamte Vorsteuer verloren, aber nur 50%. Nur was jetzt sehr gemein ist, das ist die Vorsteuerkorrektur. Also gemein, man kann positiv als auch negativ deuten. Beispiel, Sie haben eine Immobilie errichtet und Sie hatten jetzt eine große Rechtsanwaltskanzlei in dieser Form. Sie haben sich die gesamte Mehrwertsteuer geholt. 10 Jahre später zieht die Rechtsanwaltskanzlei aus und eine große Arztordination, die zieht ein. Wie gesagt, der Gesetzgeber, da haben wir 20 Jahre Beobachtungszeitraum. Das heißt, da müssen Sie die Vorsteuern, die Sie vor 10 Jahren geltend gemacht haben, dann korrigieren. Und zwar immer zu 1/20 pro Jahr in dieser Form. Das heißt, man muss dann immer beobachten. Das Gute, man kann auch den umgekehrten Step machen. Das heißt, wenn Sie das zuerst an einen Arzt vermietet haben, hatten keinen Vorsteuerabzug, 10 Jahre später kommt es zu einer Änderung der Verhältnisse, da kann man auch den Vorsteuer auf der positiven Seite wieder zurückholen. Zu den Gestaltungsmöglichkeiten. Wesentlich bei der Ermittlung der Einkünfte oder wie groß ist die Bemessungsgrundlage, ist einfach zu verifizieren, welche Einkunftsart habe ich. Bin ich im außerbetrieblichen Bereich? Erziele ich Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder bin ich im betrieblichen Bereich? Habe ich Einkünfte aus Gewerbebetrieb? Je nachdem, wo ich mich bewege, habe ich unterschiedliche Ansätze. Beispiel, was wir gesagt haben, die Abschreibungssatz 1,5% oder 2,5%. Habe ich die Instandsetzungsaufwendungen oder ich habe es vielleicht als Instandhaltung, kann ich sofort absetzen. Also das ist immer im Zuge, bevor Sie ein Projekt starten, gut zu überlegen, okay, wie soll das Projekt genutzt werden, was ist geplant in dieser Form, dass man da eine Einstufung mit allen Vor- und Nachteilen treffen kann. Des Weiteren ist die Wahl der Rechtsform sehr wichtig im Vorfeld, dass man schaut, okay, wir haben eine Immobilie, was ist geplant, langfristig, kurzfristig, was ist die optimale Rechtsform? Ich kann die Immobilie als Einzelperson kaufen, da sind die Gewinne natürlich in meiner Einkommensteuererklärung zu erfassen. Oder möchte ich das mit jemand anderem angehen, das Projekt, sprich eine Partnerschaft eingehen? Das Thema kommt eine Personengesellschaft, OG oder KG in Frage. Hier habe ich ein Transparenzprinzip, das heißt, besteuert wird es auf Ebene der Gesellschaft in dieser Form. Vorteil hier ist natürlich auch eine Einkommenssplittung, die ich erzielen kann, die bei E-Partnern sehr beliebt ist. Oder mache ich das mittels einer Kapitalgesellschaft? Oder eine Sonderform, welche vor allem bei den Bauherrenmodellen sehr beliebt ist, die sogenannte GmbH und Co. KG. Das heißt, dass ich den Komplementär als eine GmbH habe und die Investoren im Zuge der Kommanditisten, dass sie oben die Ergebniszuteilungen haben. Auch gleich das Thema Bauherrenmodell. Wir werden dann eher auf die Unterscheidung kleines, großes Bauherrenmodell eingehen. Ich meine, ich glaube, von Ihnen weiß jeder, was ein Bauherrenmodell ist. Das heißt, es ist eine schöne Sonderform, wo man so Immobilien, Anteile in Immobilien erwerben kann und auch das Risiko Streuung und auch steuerliche Vorteile in dieser Form nutzen kann. Hier ist zu unterscheiden das kleine oder das große Bauherrenmodell. Beim kleinen Bauherrenmodell ist klassisch, da ist man, ich sage mal, nur Passagier. Also man nimmt ein fertiges Konzept, so wie es ist und steht. Man ist zivilrechtlich nicht, hat keine Bauherrenstellung, hat auch geringe Mitspracherecht. Dadurch hat man auch eingeschränkte steuerliche Absetzbarkeit. Wie zum Beispiel Grunderwerbsteuer. Das heißt, hier beim kleinen Bauherrenmodell habe ich der Grunderwerbsteuer sowohl vom Grund und Boden, vom Altbau, aber auch von der Planung vom Neubau in dieser Form. Kommt alles über die Bemessungsgrundlage. Oder auch die Absetzbarkeit in dieser Form. Das heißt, klassisch bei Bauherrenmodell ist, dass ich mir einen Altbau kaufe, dass ich ihn saniere und dass ich den Vorteil nutze, dass ich nämlich die Herstellungskosten über die 15 Jahre verteilt absetzen kann. Das heißt, ich habe am Anfang immer Verluste, diese Verluste kann ich gegenrechnen mit positiven Einkünften und dann im Jahr 16, 17 oder 20, 21 habe ich Gewinne in dieser Form. Und diese Gewinne werde ich wahrscheinlich dann erzielen, wenn auch mein Einkommen sinkt, weil ich vielleicht schon in Pension bin und dadurch habe ich den steuerlichen Hebel in dieser Form. Habe ich bei kleinen Bauherrenmodellen nicht. Das heißt, hier kann ich nur 25% als Instandsetzungsaufwendungen geltend machen und 75% muss ich über die längere Nutzungsdauer, also über die Restnutzungsdauer absetzen. Hier im Vergleich zum großen Bauherrenmodell. Das heißt, hier trete ich aktiv als Bauherr in Erscheinung. Das heißt, ich bin auch zivilrechtlich Bauherr und ich kann die steuerlichen Vorteile nutzen. Was ich eingangs erwähnt habe, Instandsetzungsaufwendungen oder die Herstellungsaufwendungen über 15 Jahre verteilt absetzen. Ich habe auch den Vorsteuerabzug für die Planung und auch bei der Grunderwerbsteuer habe ich nur für den Altbau und für den Grund und Boden, aber nicht für den Neubau die Grunderwerbsteuer zu bezahlen. Zusammenfassend ist halt ein hohes Risiko gegeben, aber habe ich natürlich auch die steuerlichen Vorteile in dieser Form. Das war's zum ersten Teil, so kurz zusammengefasst, Immobilien, Umsatzsteuer, Einkunftsarten etc. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick bekommen. Nachher stehe ich hier für Fragen zur Verfügung. Konkret, und jetzt darf ich meine Watzke übergeben.
Ja, ich danke auch. Mhm. Für die Differenzierung zwischen dem großen und dem kleinen Bauherrn. Ich glaube, da brauche ich danach noch ein bisschen
gerne.
Details. Das würde ich gerne im Anschluss anschließen. Und ich darf jetzt weitergeben an den Herrn Watzka, dass wir ein bisschen näher auf das Thema ESG eingehen, ESG und Immobilien. Ich glaube, wir alle kennen die Energieausweise, wenn es um Immobilien geht, aber mir zumindest geht es so, dass meine Kenntnisse dann schon bald wieder enden. Und deshalb freue ich mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen.
Ja, vielen Dank, Herr Gretner. Mein Name ist Martin Matzka. Ich bin Gründer und Geschäftsführer der Firma Green Onion. Was wir machen seit 3 Jahren ist, dass wir Unternehmern helfen bei der Transformation in die Nachhaltigkeit, in das Thema ESG. Und zwar jetzt weniger, sagen, um hier compliance-mäßig Checklisten abzuhaken, sondern wir fokussieren uns da speziell eben auf den Bereich der mittelständischen Unternehmen, vor allem auf den Bereich, wie ich auch wirtschaftlich davon profitieren kann, wenn ich schon in die Richtung Nachhaltigkeit mich entwickle als Unternehmen. Jetzt ist es so, dass, wie der Hitman schon angedeutet hat, wir ganz kurz, ich in den nächsten 20 Minuten ein bisschen was erzählen möchte über Nachhaltigkeit. Das ist jetzt seit mehr als 2 Jahren schon ein ganz großes Thema. 2019 hat die EU diesen Green Deal beschlossen mit einem Riesenpaket an Regulierungen und Vorhaben, die sie hat, um letzten Endes die EU, Europa, sagen wir so, im Jahr 2050 als ersten klimaneutralen Kontinent zu präsentieren zu können. Und viele Maßnahmen oder die meisten Maßnahmen zielen in diese Richtung ab. Jetzt ist es so, dass die letzten 2 Jahre da sehr viel, letzten 2 Jahre, aber eigentlich seit dem Green Deal, also es sind auch schon 6 Jahre mittlerweile, sehr viel in die Richtung passiert ist. Und vor ein paar Wochen gab es aber da eine relativ große Änderung und da möchte ich Sie die aktuelle Lage ein bisschen da auch jetzt updaten. Ihnen gar nicht so jetzt groß erzählen, was da alles für Regulierung daherkommt, weil vieles davon sich zum Teil auch schon wieder überholt hat und über das werden wir kurz reden. Vorab vielleicht einmal ein paar Fakten, wo man schon sieht, dass das Thema ESG, also Environmental, Social und Governance, diese 3 Säulen der Nachhaltigkeit, dass das in der Praxis schon durchaus Auswirkungen sich gezeigt hat. Ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht aus Deutschland vom Statistischen Bundesamt. Das hier ist vielleicht ein bisschen weit weg, aber Sie sehen hier die Wohnungskosten, Netto-Kaltmiete und im Vergleich dazu die Energiekosten, wo Sie sehen, seit dem Jahr 2022 mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs dann akut in die Höhe geschossen sind und natürlich hier von der Kostenseite auf einmal unglaubliche Relevanz bekommen haben, mehr denn je. Wie ich hier auch geschrieben habe, gesagt, 63% sind die Energiepreise im Schnitt seit 2021 gestiegen mit den dementsprechenden Kosteneffekten auch. Zweiter Aspekt zum Beispiel ist hier, dass wir gerade im Immobilienbereich einen sehr hohen Druck sehen von Banken- und Investorenseite, hier im Bereich der Immobilien in die Nachhaltigkeit zu kommen. Sage ich jetzt einmal, warum? Das ist ganz bewusst von der EU auch natürlich so intendiert, dass man sagt, man will halt über die Steuerung der Finanzflüsse, also jetzt nicht nur über die Regulierungsseite, sondern eben auch über das Kapital hier Veränderungen bewirken, dass man hier im Bereich gerade der Immobilien, die ja etwa 40% des gesamten CO2-Ausstoßes in der EU ausmachen, dass man hier sagen, vorwärts kommt. Faktum ist aber auch, da habe ich ja eine Studie auch gefunden, dass Beispiel wieder Frankfurt hier, dass dort 27% der Büroflächen schon nachhaltig zertifiziert sind. Sie kennen wahrscheinlich schon so Zertifikate wie das DGNB oder das ÖGN in Österreich oder Klimaaktiv, sowas. Das sind so Zertifizierungen, die halt Immobilien dann entsprechend der EU-Vorgaben als nachhaltig darstellen. Und aktuell ist es so, dass 70-80% der Banken, Versicherungen und Medienhäuser hier schon großen Wert legen darauf, dass die Büros, die sie mieten, dementsprechend solche Zertifikate haben. Bottomline ist, dass eben Nachhaltigkeit und das Thema ESG gerade im Bereich der Immobilien eine Art Versicherung und einen Schutz darstellen soll, eben vor diesem Begriff dieser Stranded Assets, weil eben hier so lange und große Laufzeiten in diesem im Bereich natürlich gegeben sind. Jetzt ist es so, da haben wir ein bisschen geredet über die Aspekte und die Auswirkungen von ESG, schon einfach nur ein paar Fakten herausgegriffen. Jetzt möchte ich da ganz kurz eingehen, wenn man sagt ESG, was sind es konkret für Regulierungen, die hier zur Anwendung kommen und die Investoren oder auch Immobilienunternehmen in dem Bereich eigentlich treffen. Das ist zum einen die sogenannte Taxonomie. Die Taxonomie ist letztlich ein ganz großes Regelwerk, das definiert, welche wirtschaftlichen Aktivitäten sind jetzt nachhaltig und welche sind nicht nachhaltig. Es gibt hier auch 6 große Ziele der EU mit Biodiversität, Klimaschutz etc., Schutz des Wassers. Und hier wird wirklich sagen, wie eine Checkliste, können Sie sich vorstellen, vielleicht kennen Sie das eh auch schon, sind endlose Listen, die die EU herausgebracht hat, um hier einfach einteilen zu können, was ist nachhaltig und was ist nicht nachhaltig. Der zweite große Bereich ist, das betrifft vor allem halt Unternehmen, ist der Bereich dieser sogenannten CSRD. Das ist eine Transparenzrichtlinie, die soll künftig gleichgestellt werden mit einer Bilanz sozusagen und soll oder ist der Berichtsstandard eben für nachhaltige Unternehmen. Das ist hier auch ein Eckpfeiler dieses Green Deals, den ich Ihnen genannt habe. Und letzten Endes dann diese Sustainable Finance Regulative, die für Finanzmarktteilnehmer gilt und die ist im Wesentlichen halt auch Investmentsfonds klassifiziert, gemäß wie nachhaltig sie sind, mehr oder weniger dementsprechend hier. Und jetzt ist so, zusammenfassend kann man sagen, bis vor kurzem, das ging alles in Richtung Transparenz und in Richtung Kanalisierung, in Richtung Nachhaltigkeit, aber sehr komplex. Also zum Beispiel hier bei der CSRD haben Sie Kennzahlen, anhand deren Sie quasi die Nachhaltigkeit eines Unternehmens bemessen. Das waren 1100 Stück, also 1100 Kennzahlen, aus denen Sie quasi auswählen durften oder mussten. Wir sind auch Kooperationspartner von einer Bank und die mir letztens erzählt, bei denen müssen Sie 700 Kennzahlen berichten. Also jedes Jahr 700 Kennzahlen. Also durchaus komplex. Und jetzt ist es so, dass seit 2019 die wirtschaftliche und auch politische Gemengelage ein bisschen geändert hat. Und es war so, dass Ende Februar heuer, die Frau von der Leyen eben vor das Publikum getreten ist und gesagt hat, wir müssen da jetzt im Wettbewerb einfach auch vorwärts kommen, Bürokratie abbauen für die Unternehmen, für die Wirtschaft. Und das hatte auch zur Folge, dass das die Themen der Nachhaltigkeit betroffen hat und dass hier einiges von den Vorhaben, die 2019 entstanden sind, auch zurückgenommen worden sind. Punkt. Aber, wie immer im Leben gibt es auch ein Aber, so sehr das vielleicht am Anfang in die eine Richtung abgedriftet ist, dass man da vielleicht ein bisschen zu ambitioniert war in manchen Belangen oder vielleicht auch etwas vom Elfenbeinturm aus das betrachtet hat, so ist jetzt diese Veränderungen auch noch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Ich zeige nachher auch dann, warum. Es ist eine Verbesserung, aber es ist immer noch nicht alles so rund, wie man sich das vielleicht auch als Wirtschaftsteilnehmer wünschen würde. Gehen wir das aber einfach mal kurz durch. Ich möchte Ihnen jetzt wirklich dadurch nur kurz das anreißen, damit Sie ein bisschen ein Gefühl haben, in welche Richtung das geht und wo wir aktuell stehen. Bei der EU-Taxonomie haben wir ja gesagt, da geht es darum, eben festzuhalten, wie nachhaltig ist ein Gebäude, wie nachhaltig ist eine Immobilie. Ich habe schon vorher gesagt, da gibt es eben auch so Zertifizierungen, die da sehr beliebt sind, die einfach diese Nachhaltigkeit des Gebäudes gemäß der Vorgabe der Taxonomie festhalten. Da gibt es klare Kriterien, es gibt auch ein Unterscheidungsmerkmal, sozusagen, was ist Neubau, was ist Altbau, das ist auch relativ wichtig. Und es gibt diesen DNSH-Test, das ist Do No Significant Harm. Das heißt, dass man mit einer Maßnahme jetzt vielleicht sagen muss, okay, ich habe hier, von mir ist das Klimarisiko eingedämmt, aber die Biodiversität ist komplett im Eimer bei meinem Projekt. Also das soll halt auch nicht so sein. Das war die Idee von diesem Test. Und dann gab es jetzt die Omnibus-Regelung. Jetzt kommen wir zu dem, was aktueller Stand der Dinge ist und was jetzt eigentlich geändert hat. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht im Bild, wenn ich da herumlatsche. Es ist so, dass hier, sie mussten auch gemäß der EU-Taxonomie drei Kennzahlen berichten auch, dass sie sagen, der Umsatz, der quasi im Nachhaltigkeitsbereich getätigt wird, die Investments in diesem Bereich und die Ausgaben in diesem Bereich. Und das wird künftig so angehoben, dass es hier eine Wesentlichkeitsschwelle gibt, das von 10%. Das heißt, dass sie nicht über jede einzelne kleine Kostenposten das entscheiden müssen, sondern dass es hier wirklich nur die großen Posten betrifft. Zumal jetzt die Ausgaben künftig auch einfach optional berichtet werden müssen. Grundsätzlich ist auch die Berichtspflicht nach hinten verschoben worden und es soll auch diese Meldung und dieses Berichtswesen, das da zusammenhängt mit der Taxonomie, vereinfacht werden und auch dieser DNSH-Test. Was ich vorher gesagt habe, es ist aber auch noch nicht alles ganz rund. Es ist so, dass hier diese Vereinfachung und sowas noch unspezifisch ist. Das heißt, diese Omnibus-Regelung, die jetzt Ende Februar, diese Veränderung, die ist da, diese Erleichterung, die jetzt da genannt worden ist, da ist vieles noch in Schwebe und ist auch noch nicht beschlossen. Es ist einmal jetzt nur EU-kommissionsmäßig beschlossen, muss aber noch quasi in die Prozesse der Gesetzeswerdung rein. Und da weiß man nicht zu 100%, ob das dann auch tatsächlich alles so umgesetzt wird. Das ist, was ich Ihnen sage, zumindest das, was die EU-Kommission beschlossen hat im Wesentlichen. Der zweite Aspekt ist die Nachhaltigkeitsberichterstattungsrichtlinie, diese Corporate Sustainability Reporting Directive. Das war so bis dato, dass das in etwa 50.000 Unternehmen in der EU betroffen hat. Das heißt, alle Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter hatten und 50 Millionen Euro Umsatz bzw. 25 Millionen Euro Bilanzsumme, mussten nach dieser CSRD-Richtlinie berichten. Sie erinnern sich, diese 1.100 Kennzahlen, sehr komplex. Wir haben das auch für einige Unternehmen gemacht. Hat viele einfach total überfordert, muss man sagen. Dem Rechnung getragen, das ist grundsätzlich schon mal gut, hat die EU beschlossen, dass angehoben wird, nicht auf 250 Mitarbeiter, sondern auf 1.000 Mitarbeiter. Was bedeutet, dass auf einmal nur noch 10.000 Unternehmen, wirklich große Unternehmen, davon betroffen sein werden. Und weiters auch, dass die Datenpunkte von diesen 1.184 einfach deutlich reduziert werden soll. Das ist natürlich auch sehr erfreulich, aber man weiß noch nicht welche. Also das ist jetzt nur eine Absichtserklärung. Das wird man sehen, das wird im Laufe des heutigen Jahres dann noch beschlossen werden. Der Ablauf als solches bleibt aber gleich, dann können wir hier vor, das ist nicht so relevant. Was Sie mitnehmen können jetzt, was die CSRD betrifft, ist, es berichten weniger Unternehmen, die später berichten müssen und insgesamt auch weniger berichten müssen, inhaltlich sozusagen. Ja. Das heißt, das Ganze fängt erst ab 2028 an, statt heuer, wie ursprünglich geplant. Das wiederum, diese CSRD-Richtlinie, da geht es darum, wie gesagt, noch einmal, Unternehmen transparent berichten über ihre Nachhaltigkeit. Das ist insofern wichtig, weil man sich überlegt, okay, was hat das mit Immobilien zu tun? Sie haben ja auch bei einem Immobilienprojekt quasi eine Immobilie als solches, wo zum Beispiel diese EU-Taxonomie zur Anwendung kommt, sie erinnern sich mit der Zertifizierung und wie nachhaltig ist das Objekt gebaut zum Beispiel. Aber das Unternehmen, das zum Beispiel die Immobilie entwickelt oder der Bauherr oder sowas, ist natürlich ein Unternehmen, das allenfalls hier als Unternehmen berichten muss, auch über die Nachhaltigkeit. Das sind eigentlich zwei Paar Schuhe. Ich zeige nachher auch ein Beispiel ganz kurz, wie man sich das vorstellen kann in der Praxis. Und hier jetzt dann auch noch der nächste Bereich, der Sustainable Finance Disclosure Regulation. Sie erinnern sich, dass da geht es vor allem um die Investmentfonds, wie die eingeteilt werden. Da gibt es nach wie vor einen relativ großen Datenhunger von den Investmentfonds, weil die ja ihrerseits auch berichten müssen, was die Immobilien betrifft. Und da möchte ich auch einen Aspekt reinbringen, der vielleicht wichtig wird ab nächsten Jahr auch, das sogenannte Greenwashing. Weil bis dato gab es oft in jedem Bereich der Wirtschaft, egal ob es jetzt ein Spülmittel war, aber selbst bei Immobilien eben auch, Greenwashing. Das heißt, dass hier bestimmte Claims, bestimmte Aussagen getroffen worden sind, die darauf schließen lassen, dass eine Tätigkeit oder ein Produkt sehr nachhaltig ist. Also man konnte zum Beispiel bei der Auer, gab es eine Werbung, dass man CO2-neutral nach Venedig fliegen konnte. Die haben das dann auf Nachfrage dann so eingeschränkt gesagt, okay, 20% des Treibstoffs, den sie verwenden, ist CO2-neutral. Das war aber in der Werbung nicht so sichtbar und wurde vom VKI auch dementsprechend verklagt. Das ist alles noch bis dato ein bisschen Kavaliersdelikt gewesen. Ab nächsten Jahr gibt es dann diese Green Claims Directive, die dann richtig teuer wird. Also da geht es um Prozente vom Umsatz, den ein Unternehmen zahlen muss, wenn es hier Aussagen trifft, die nicht belegt sind. Also das betrifft dementsprechend natürlich auch Immobilienprojekte, wenn es hier um den Abverkauf oder sowas geht. Das ist wichtig zu wissen, der Aspekt. Und das hat aber auch oft einen Verziehungsvorteil mitgebracht, einfach wenn man grüne Projekte entwickelt hat. Dazu kommen wir später auch nochmal ganz kurz. Ja. Was jetzt diese Richtlinie betrifft, wieder auf den Omnibus umgelegt, das heißt auf die Erleichterungen, ist es so, dass bis dato wiederum noch nicht ganz ausgegoren alles, sich nichts ändert, aber Ende des Jahres hier Neuerungen kommen sollen. Also das SFDR momentan unverändert, Ende des Jahres sollen hier Erleichterungen kommen, das wird aber alles noch ausverhandelt. Gibt es noch keine fixen Veränderungen. Das, was ich Ihnen zeige, ist quasi der Stand der Dinge, sozusagen as of today, mehr oder weniger. Was bedeutet jetzt das Omnibus, vielleicht nochmal zusammengefasst, ein bisschen aus der Vogelperspektive betrachtet für Sie? Faktum ist, es gibt einen Bürokratie-Cut. Das heißt, es werden grundsätzlich weniger Unternehmen berichten, die über weniger Kennzahlen und weniger Aspekte berichten müssen und die Schwellenwerte gehen grundsätzlich rauf. Das heißt, das, was die Frau von der Leyen noch gesagt hat, das stimmt grundsätzlich, dass es einfacher wird und weniger Bürokratie mit sich bringt, der Reduktion des Umfangs in dem Fall, genau. Das Einzige, was jetzt wirklich auch schon gesetzlich passiert ist, was diese Erleichterung betrifft, ist das sogenannte Stop the Clock. Das heißt, das EU-Parlament hat beschlossen, dass alle bestehenden Regulierungen, wie zum Beispiel diese CSRD-Berichtspflicht, die ich Ihnen genannt habe für Unternehmen, die sollte eigentlich heuer schon gelten. Und da ist jetzt soweit einmal das EU-Parlament am Zug gewesen, hat beschlossen, dass das einmal nicht gilt. Das heißt, das, was jetzt rein regulatorisch, weil es in der Vergangenheit schon beschlossen wurde, jetzt zur Anwendung kommt, das ist jetzt mal auf Pause gedrückt. Das ist das Einzige, was bis dato wirklich passiert ist. Alles andere ist sozusagen jetzt noch im Jahresverlauf dann abzuwarten. Und dementsprechend gibt es natürlich auch eine gewisse Unsicherheit. Und das ist das, was ich am Anfang gemeint habe. Damit ist eigentlich niemand sehr glücklich, weil in Wirklichkeit jetzt mal gesagt worden ist, wir rudern einmal zurück. Aber wie weit und wohin ist auch noch nicht ganz klar. Es soll auf alle Fälle einfacher werden. Jetzt weiß ich, dass das für Sie natürlich nicht wahnsinnig befriedigend ist, wenn man sagt, okay, die Dinge werden leichter. Aber wie leicht, weiß man jetzt auch nicht. Und das ist auch noch nicht wirklich beschlossen. Jetzt habe ich Ihnen ein bisschen ein paar Ideen oder Vorschläge mitgebracht noch. Was macht jetzt Sinn in dem Bereich? Was könnte man machen? Was sollte man machen? Wie gesagt, was wichtig ist aber, und das auch bitte zu beherzigen, das ist auch vielen Unternehmen, mit denen wir zu tun haben, überhaupt nicht bewusst. Die denken sich, ah, juhu, Nachhaltigkeit, das können wir jetzt mal abhaken, bis auf Weiteres. Die Europäische Bankenaufsicht hat die Banken auch verpflichtet, Daten einzuheben über Unternehmen, weil die Banken auch verpflichtet sind, als Mediator im Finanzierungskreislauf, dass sie hier eben auch nachhaltiger werden und schauen müssen, dass ihre Kunden auch nachhaltiger werden. Und die Bankenaufsicht, die Europäische Bankenaufsicht, beharrt nach wie vor auf den Kennzahlen, dass die Banken das hier abliefern. Das heißt, die Banken haben sich zu ursprünglich gefreut, zu sagen, okay, die EU hat eh diese Vorgaben, die Unternehmen müssen jetzt eh berichten, dann holen wir uns von Unternehmen die Daten. Das spielt halt jetzt nicht mehr. Das heißt, das ist eigentlich die Pflicht der Banken noch mehr geworden, als es eh schon war. Und die werden jetzt einfach weniger als die EU dann auf den Plan treten in der Zukunft, um hier einfach auch Daten einzuholen von den Unternehmen. Das heißt, das wird unverändert passieren. Was sozusagen ein Stück weit die Empfehlung ist, die wir auch unseren Kunden immer mitgeben, ist, einmal anzufangen. Ich muss jetzt nicht sozusagen gleich mit der CSRD mit 1100 Datenpunkten loslegen. Das war ja sowieso eine Quadratur des Kreises. Aber grundsätzlich mal darüber zu überlegen, was kann ich, weil Nachhaltigkeit ja durchaus auch mit Kostenersparnis, mit Effizienzen verbunden ist, mit neuen USP, mit neuen Positionierungen verbunden ist, hier mal in diese Richtung zu schielen und zu schauen und sich mal was zu überlegen. Nämlich auch aus der Prämisse, dass es eben, wie gesagt, wirtschaftlich sein kann auch. Und das weiß ich aus der Praxis, wir haben schon Dutzende Unternehmen auch beraten, dass sich Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht ausschließt, sondern in der Zukunft wird es grundsätzlich nachhaltig sein, vieles, was wir tun, weil sich einfach viele Dinge auch von den Ressourcen ja gar nicht anders ausgehen. Und man kann auch Nachhaltigkeit einfach dann nutzen, um sich abzusichern. Weil Veränderungen kommen werden. Wie gesagt, die EU rudert zwar jetzt ein Stück weit zurück, aber inhaltlich hat sie an dem Thema der Nachhaltigkeit und der Ausrichtung nichts geändert. Das heißt, es ist hier ein bisschen mehr Spielraum für die Unternehmen auch und für die Wirtschaftsakteure. Und man kann und soll auch das Thema durchaus ernst nehmen, um sich auch abzusichern der Zukunft hin. Sie erinnern sich an die Stranded Assets, die ich am Anfang hier genannt habe. Jetzt ein paar Fakten, die ich Ihnen zusammengesucht habe. Inwiefern, weil ich gesagt habe, Nachhaltigkeit kann durchaus ein Wirtschaftsfaktor sein, dass es hier sehr wohl, und ich zeige Ihnen gleich auch ein konkretes Beispiel, das wir auch mitgebracht haben, dass sehr wohl hier ein höherer Verkaufswert zu erlösen ist bei nachhaltig zertifizierten Immobilien. Im Umkehrschluss, dass es auch einen Abschlag gibt für Immobilien, die halt nicht nachhaltig sind, dass es durchaus einen Vorteil gibt bei den Energiekosten und dass auch die Finanzierung günstiger ist. Wir hatten letztes Jahr ein Projekt mit einem Immobilienentwickler, um jetzt Ihnen ein bisschen aus der Praxis was zu erzählen, auch jetzt, nachdem ich Sie jetzt bombardiert habe mit ein bisschen Rahmenwerken. Wir hatten einen Immobilienentwickler, der gekommen ist und gesagt hat, okay, mir ist nachhaltig persönlich wichtig. In der Klammer, den Investoren ist noch wichtiger als mir, Klammer zu. Und was können wir da machen? Und da ging es um ein Wohnhausprojekt in Simmering mit 60 Wohneinheiten. Und jetzt, weil ich Ihnen gesagt habe, wir haben jetzt zwei Dinge gemacht. Wir haben auf der einen Seite den Immobilienentwickler gesagt, pass auf, schau, dass du für dieses Projekt, das noch im Werden gerade war, eine Zertifizierung bekommst. Die haben auch dann tatsächlich eben die Klimaaktiv-Zertifizierung für dieses Objekt noch bekommen. Also das war einmal das eine, das Immobilienobjekt, das solches nachhaltig zertifiziert war. Und dann haben wir das Unternehmen selber auch eine Nachhaltigkeitsstrategie aufgebaut und einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Und was das Unternehmen gemacht hat, also war ursprünglich der Plan, die Wohnungen einzeln abzuverkaufen. Und wir haben dann uns ein bisschen auf die Suche gegeben, haben mit Banken geplaudert und mit Investoren. Und es gab dann tatsächlich einen Immobilienfonds, der sich im Bausch und Bogen abgekauft hat. Und zwar nämlich zu den Preisen, wie man sonst das budgetiert hätte für einen Einzelverkauf. Das heißt, obwohl es eine pauschale Transaktion war, hat der Immobilienentwickler letztlich so viel bekommen, als hätte er die Wohnung einzeln abverkauft mit einem entsprechenden Aufschlag. Und das auch deswegen, weil das Objekt als solches nachhaltig zertifiziert war und er selber auch einen Nachhaltigkeitsbericht hatte und darlegen konnte, okay, wir kümmern uns auch um die Subunternehmer etc. Und das sind die Lessons learned, waren eben, dass diese Planung und die Transparenz einfach, dass das durchaus und nach wie vor tatsächlich eben auch zu einem Dealbooster wird und werden kann. Und ich glaube, das wahrscheinlich ist für Sie auch jetzt nicht so neu. Was ich Ihnen mitgeben wollte, wäre wirklich anzufangen, sich einmal mit dem Thema grundsätzlich auseinanderzusetzen. Ja, mal ein bisschen zu überlegen, was man in dem Bereich machen kann. Die ersten Schritte sind eh relativ leicht, aber wenn es wirklich konkrete Fragen gibt, stehen wir da gerne zur Verfügung. Aber ansonsten schauen Sie sich einmal so Dinge an wie CO2-Verbrauch, schauen Sie sich mal so Dinge an wie Energieverbrauch oder überlegen Sie sich, je nachdem, ob es jetzt eben ein neues Objekt ist, das in Planung ist oder ein Bestandsobjekt. Gerade bei Bestandsobjekten ist es unglaublich spannend, aber unglaublich herausfordernd. Das ist ein ganz großer Hebel für die Zukunft, noch im Bereich der Nachhaltigkeit. Da sind wir mit so Unternehmen auch in Kontakt, die hier auch sehr viel Potenzial noch sehen, was man da machen kann. Aber sich das zu überlegen, einmal einfach bewusst zu machen für die nächsten Projekte, für die nächsten Planungen und dass man durchaus auch beim Projekt sich das einmal anschaut, auch kann man auch extern sich mal anschauen lassen, wie würde das Objekt eigentlich gemäß der Taxonomie ausschauen? Ist das jetzt nachhaltig? Wie sehr nachhaltig wäre das? Wo würde man dazu liegen kommen? Weil das eben auch vom Pricing her natürlich ein wesentlicher Aspekt ist. Und last but not least, einfach wirklich zu überlegen, für sich als Unternehmen halt auch, was ist mir wichtig in der Nachhaltigkeit, wo kann ich hier zum Beispiel mal nachhaltiger werden und gleichzeitig eben aber auch wirtschaftliche Vorteile zu erzielen im Sinne der Kosten, im Sinne der Effizienzen, im Sinne auch Mitarbeiter. Das Thema Nachhaltigkeit ist eh so eine Querschnittsmaterie, das erspare ich Ihnen heute. Aber wirklich sich mit dem Thema ein bisschen auseinanderzusetzen, weil das Thema gekommen ist zu bleiben, egal was jetzt die Omnibusregulierung nach sich bringt. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen jetzt nicht zu viel jetzt mitgeben können, aber so im Grunde, was jetzt der aktuelle Status bei der Nachhaltigkeit ist, dass sich momentan sehr viel tut, aber eigentlich Gutes tut im Sinne einer Erleichterung, noch nicht alles klar ist und dass jetzt mit den Veränderungen der Nachhaltigkeiten auf ESG-Ebene es weniger als das Regulatorische ist, das im Vordergrund steht, sondern dass es sich einfach wirtschaftlich auszahlt. Und dann macht Nachhaltigkeit auch Sinn und so, glaube ich, wird das Thema auch in Zukunft behandelt werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Für mich wird in dem Zusammenhang ganz besonders spannend, wie sich die Faktoren S und G, also Social und Governance, in Zukunft auswirken werden, was für rechtliche Folgewirkungen wir von diesen Dingen sehen, die außerhalb von sehr aufwendigen CSRD-Auswertungen ja kaum evaluierbar sind. Also da bin ich schon sehr gespannt, in welche Richtung das gehen wird. Für die Umweltfaktoren sind die Kennzahlen sehr wohl eruierbar und dafür haben wir jetzt auch den Roland Wiederndorfer hier, der seine Präsentation bald fertig haben will.
Ja, Sekunde noch. So, danke für die Einladung. Sorry für die kurze Umwechslung. Thematik. Mein Name ist Ronald Weberndorfer und ich darf heute kurz auch ein bisschen was zum Thema ESG und im Zusammenhang auch mit Immobilien und Immobilienbewertung erzählen. Für die, die uns noch nicht kennen, Data Science Service ist ein Wiener Unternehmen mit auch einem zweiten Standort in Salzburg. Wir haben ungefähr 50 Mitarbeiter und viele zufriedene Kunden und dann gehe ich auch schon weiter. Wir machen hauptsächlich Immobilienbewertung und bei uns ist Data Science Service Name ist Programm und unser Programm heißt im Amazing, das ist die Software, mit der wir uns beschäftigen für die Immobilienbewertung. Bevor ich wirklich ins Thema reinstarte, wollte ich nur ganz einen kurzen Überblick geben, was machen wir denn eigentlich alles. Wir haben ja da eine relativ große Vielfalt an Produkten. Da geht es von Wertindikation für Immobilien bis über Bewertung und auch professionelle Bewertung, sowohl für Wohnimmobilien als auch für Gewerbeimmobilien haben wir eine Software und dann eben Portfolio-Management, automatisierte Wiederbewertung von Portfolien etc. etc. Dann in der zweiten Zeile auch haben wir natürlich viele Daten in Zusammenarbeit mit Kompass, Grundbuchdaten, Kaufpreisdaten. Und heute geht es eben eigentlich nur um diesen kleinen Punkt da unten, ESG. Und dann steigen wir auch gleich ins Thema rein. Und bevor wir ins Thema reinsteigen, habe ich mir gedacht, naja, wie geht man denn so ein Thema an mit Immobilienbewertung 2025? Ja? Und da haben wir gedacht, so, jetzt probiere ich mal eine kleine Zeitreise zurück ins Jahr 2008. Wie hat denn das da funktioniert? Und was hat man denn da damals eigentlich schon gemacht im Bereich von ESG-Faktoren oder damals waren es eher nur, haben wir nur von Naturgefahren gesprochen und da haben wir damals schon eine Gefahrendatenanalyse gemacht. Ich werde das jetzt gar nicht im Detail erklären, keine Sorge. Ich wollte es nur mal zeigen. Der wesentliche Punkt ist eben, es gibt einerseits statische Daten wie irgendwelche Gefahrenzonenpläne oder Überflutungszonen und es gibt auf der anderen Seite aber auch dynamische Daten, nämlich die Schadereignisse selbst. Ich weiß nur, wir waren vor längerem einmal da, wo bei euch da unten der Fluss übergangen ist, oder? Das ist relativ wild gewesen. Heute, wenn man rausschaut, ist ein nettes Bällchen, der Windfluss, aber es kann auch ganz anders sein. So. Und 2008, ja, haben wir da so eine Schadenspotenzialkarte entwickelt für Kärnten mit entsprechenden Schadenspotenzialen. So, und was ist denn das jetzt? Ja, das ist nicht Windows 95, ja, aber damals hat man halt so auf diese Art verschiedene Algorithmen programmiert und das war dann das Flussdiagramm seinerseits für diese Simulation. So, und jetzt geht's weiter, ja. Was hat man dann gemacht? Ich habe das eins von diesen vielen Szenarien, was wir da vorher gesehen haben, auf der Grafik rausgezogen. Das ist das dynamische Szenario mit oder in dem Fall ohne Schadenspotenzial für Kärnten. Ja, wenn man sich erinnert, das war ja 2002 das Trauhochwasser in Kärnten, oder? 2002 war das. Ja, schon eine Zeitl her. Man vergisst ja das wieder ganz gern. Und da haben wir uns das eben angeschaut, ja. Und dann kommt am Ende des Tages raus, ja, in der Immobilienbewertung verschiedene Szenarien. Ich würde jetzt dieses mittlere hernehmen und sagen, so, das Schadeereignis war 2002, habe ich einen Wertverlust von 10%. Im Jahr drauf habe ich auf einmal noch einen höheren Wertverlust. Und im dritten Jahr ist der Wertverlust schon wieder fast verschwunden. Und ein paar Jahre später, also 2006, bin ich in Wahrheit wieder fast auf demselben Niveau wie 2001. Ja. Was bedeutet das? Das heißt, am Immobilienmarkt stellt sich das wie folgt dar, wenn ich da irgendwelche Schadensereignisse habe, wie Überflutung, dann schrecken sie einmal alle und sagen, oh Gott, wir sind auf gut Deutsch abgesoffen und der Keller ist unter Wasser gestanden und die Käuferschicht wirkt tatsächlich dann ein und kauft ein bisschen vorsichtiger oder zahlt weniger in diese Gegenden. Was sich aber ergibt über die Zeit, die Menschen vergessen das wieder, und zahlen dann nach einigen Jahren wieder den ursprünglichen Preis. Ja, der Zyklus ist ungefähr so 10 Jahre, kann man sagen, bis das dann in ganz in Vergessenheit geraten ist und dann zahle wieder eh, wie es immer war auf dem Markt. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen und das macht es natürlich relativ schwierig, das dann in statistische Modelle oder so auch in der Bewertung dann entsprechend nachvollziehbar zu machen, was ist denn da? Weil ich muss ja den Zyklus wissen, wo bin ich denn in welcher Region? Ja, wenn man jetzt anschaut, Niederösterreich, wo sie vor kurzem Landunter gehabt haben, ne? Jetzt ist ja die Westbahnstrecke wieder gesperrt deswegen, ne? Da weiß man das noch, ja? Da wird es vielleicht ein bisschen sensibler gekauft, ja? Aber in 10 Jahren haben wir das nicht alle vergessen, ja? So. Die Frage, was ich dann noch hingeschrieben habe, ne? Gilt das auch noch? Ups, da habe ich mich verschrieben. 2025. Und da ein klares Ja. Und eigentlich ist sogar anzunehmen, dass dieser Effekt deutlich stärker sein wird in der Zukunft auch. Und wenn man sich jetzt das Hochwasser von Niederösterreich anschaut, da kann man jetzt noch keine Daten, kann man noch nichts Valides sagen. Da müssen wir nur 1-2 Jahre abwarten, dass wir dann ein bisschen eine Zeitreihe haben, dass man das wieder analysieren kann. Also es ist eigentlich nicht ganz valide, wenn man da jetzt eine Aussage treffen wird. Natürlich, wir haben es tatsächlich auch schon angeschaut, haben wir einen kleinen Effekt schon drinnen. Aber richtig gut, man weiß ja, die Verbücherung dauert und dieser ganze Immobilienverkaufszyklus dauert und demnach ist es halt eben mit einem Jahr Nachlaufzeit dann zu beurteilen. So, zurück nach 2025, oder? War ein kleiner Exkurs. So, was bedeutet das für uns heute in der Praxis? Ich habe es da so hingeschrieben, ja. In der Immobilienbewertung sagt man immer Lage, Lage, Lage. Ne? Und ich behaupte es einfach Daten, Daten, Daten. Ja? Alles andere zählt nicht. Ich brauche Daten. Wir haben es vorher gehört, 1000 aus 800 oder ich hab's jetzt, 1184, ja, Datensätze, ein Wahnsinn. Ja? Wer soll das produzieren und kontrollieren vor allem? Und es gibt dann bei Daten natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie ich an diese rankomme. Ja? Einerseits kann ich mir irgendwelche Satellitendaten holen und irgendwelche Special Modelle aufstellen. Andererseits Deep Learning und irgendwelche KI-Geschichten gibt es auch. Das kann man alles glauben, ist alles nett. Der dritte Teil ist natürlich, ich kann natürlich mit LLM-Modellen auch irgendwas aus irgendwelchen Dokumenten rausziehen. Ja. Ist ganz lustig. Ich habe bewusst diese Folie gewählt. Die ist nämlich auch 5 Jahre alt. Also das ist jetzt nichts Neues. Wir machen das tatsächlich auch schon etwas länger. Und wenn man sich einmal ein paar so ESG-Indikatoren für die Immobilienbewertung anschaut, ja, ich habe jetzt nur ein paar Beispiele rausgezupft. Für die physischen Risiken haben wir natürlich die klassischen Hochwasser, Hitze, Wintersturm, Lärm. Ja. Ich habe jetzt einfach einmal nur Beispiele rausgezupft. Es gibt dann natürlich auch noch die transitorischen Risiken und so, aber das erspare ich Ihnen heute. Ich würde das ja eher knapp halten. So, oder? Und jetzt schauen wir mal, ob wir den Switch auch noch schaffen, im Hotspot. Und ich würde jetzt einfach vorzeigen, wie man das mal sich live ein bisschen vorstellen kann. Nämlich, wir haben da so eine Kartenapplikation, das ist eines unserer Tools, das ist unser Explorer. Und da kann ich mir jetzt natürlich verschiedene Layer anzeigen lassen, beispielsweise, weil wir vorher gesprochen haben, Hochwasser. Ja. Das heißt, ich kann mir jetzt sowas alles automatisch anschauen. Sie sehen, wir haben da eine Vielzahl an Layer. Ich werde es nicht jeden einzelnen durchgeben. Wir haben einerseits die ganzen Erdbeben, Luftqualität, Altlasten etc. etc. Alles, was ich für Immobilienbewertung habe, kann ich mir automatisiert anschauen. Ja. Das heißt, in der Praxis wird es dann so anschauen. Ich könnte mir dann auch anschauen, was gibt es denn da jetzt für Kaufverträge in der Umgebung. Das hat ja Georg Hittmeier vorher erwähnt, dass wir auch die Kaufvertragsdaten entsprechend auslesen. Also das kann man sich auch entsprechend natürlich dann für jedes Objekt organisieren und ansehen. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt da, ich habe jetzt da nichts vorbereitet, ich mache das jetzt ganz wahllos. Ja. Wenn Sie dann später Interesse haben, was konkreter anzuschauen, kriege ich dann jetzt zu diesem Grundstück, dann auch die entsprechenden Informationen, wie groß so ist, und habe dann aber die Möglichkeit, dass ich mir da jetzt so einen ESG-Report abhole. Ja. Und diesen Report, den gibt es einerseits als Word oder PDF, ja, wenn man das in sein Gutachten einbetten will oder halt einfach irgendeinen standardisierten Report haben möchte. Ich habe jetzt einmal da das PDF runter oder bin gerade dabei, das PDF runterladen übers Handy. Ich hoffe, das haben wir gleich. Und wenn diese Daten dann quasi aufbereitet sind, kann ich mir das entsprechend anschauen. So, jetzt hoffe ich, dass bei mir der Download klappt. So, es dürfte fertig sein. Da ist es. Genau, da kriegt man dann so einen Lagereport. Eben zu dieser, ich habe mir jetzt die Adresse nicht gemerkt, irgendwo in Klosterneuburg offensichtlich. Und ich habe dann im Prinzip ein Inhaltsverzeichnis zu den ganzen Risiken, was es quasi gibt. Und wenn wir jetzt eins beispielsweise hernehmen, Wasserstress, habe ich dann quasi eine Beschreibung, was bedeutet das, wie ist das Rating an dieser Stelle. Und ich habe auch, ich zoome ein bisschen, die ACB-Szenarien, weiß nicht, ob Ihnen das was sagt oder bekannt ist. Es gibt also diese Szenarien, es gibt ja dieses berühmte 2 Grad, 3 Grad und 4 Grad Szenario. Es gibt ja verschiedene Szenarien. Um das Ganze ein bisschen komplizierter zu machen, haben die dann beschlossen, das nennen sie ACB 8.5. Ich glaube, das ist das 3,5 Grad Szenario, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich muss jetzt selber immer am Schulzettel nachschauen, weil das haben sie irgendwie nicht nach die Grad benannt, sondern nach der Ausprägung der Simulation. Und das sind quasi vom Weltklimarat die vorgegebenen Szenarien. Und die haben wir quasi nach diesen Vorgaben durchberechnet und können eben entsprechend dann für jeden Standort in Österreich oder auch in Deutschland oder sagen, wie wird es denn da ausschauen in Zukunft? Das ist ein bisschen ein Blick in die Zukunft und so kann ich eigentlich das entsprechend bewerten und mir auch anschauen. Ja. Das sind Erdbeben, Bodenbewegung und so weiter und so fort. Und das gibt es immer als Report oder ich kann mir das als technische Schnittstelle abholen und in mein eigenes System übernehmen, diese Daten. Also das steht alles automatisch zur Verfügung. Genau, das wäre es jetzt einmal grundsätzlich so zu diesen Zonen. Grundsätzlich, wie Sie sehen, es gibt ja da ganz viele verschiedene andere Sachen. Ich will jetzt nicht jedes im Einzelnen durchgehen. Also wenn wer Interesse hat, können wir uns gerne im Nachgang dazu unterhalten. So, wenn es mich jetzt auch noch interessiert, für diesen Standort dann noch kurz eine Schnellbewertung zu machen, kann ich da sagen, ne, das ist ein Einfamilienhaus, das hat eine gewisse Fläche, hat eine Lodge und ich kann das berechnen. Das ist also bei unserer Schnellberechnung, kriege ich sofort einen Wert. In diesem Modell ist jetzt quasi noch nicht berücksichtigt, dass man auch ESG-Themen hat, nämlich zum Beispiel Energieausweisdaten. Ja. Wenn man jetzt Energieausweis auch berücksichtigen möchte, müsste man bei uns das Vollversionstool nehmen. Da ist die Zeit zu knapp, das schaffe ich in einer Viertelstunde nicht vorzustellen. Aber dort ist es auch so, da kann man den Energieausweis nehmen, den lade ich hoch, der wird automatisiert ausgelesen. Das heißt, bis zu 140 Datensätze aus dem Energieausweis werden extrahiert, werden automatisch in die Software übernommen und dann in der Bewertung befinden die dann Berücksichtigung. Das heißt, wenn ich eine Energieeffizienzklasse A habe, ist es logischerweise mehr wert als irgendwie eine Energieklasse E oder was. Ja. Und das schlägt sich tatsächlich auch in den Werten nieder. Was aber sehr interessant ist, das kann man jetzt über Österreich weit nicht global sehen, sondern gerade in den Städten oder so ist dieser Effekt deutlich geringer. Ja. Das heißt, irgendwo in Wien, wenn ich wo einen Altbau habe, schlägt im statistischen Modell der Energieausweis gar nicht so stark an, wie es irgendwo am Land. Ja. Das ist ein sehr interessantes Thema, weil natürlich das auch der Preis immer durch die Zentralität natürlich bestimmt ist und umso zentraler ich bin, umso mehr zählt die Lage und weniger die Eigenschaften der Immobilie. Und darum ist es ganz interessant bei Neubauthemen natürlich oder Neubauprojekten, was Sie vorher vorgestellt haben, schlägt es natürlich voll rein als Verkaufsargument in der Praxis im Verkauf von Altbau, aber wieder ist weniger nachweisbar in den Daten. Also das wird sicher noch ein spannendes Thema werden, wie das wirklich zu bewerten ist, weil wenn man sich jetzt dann Altbau anschauen und ich habe da ja Gastherme klassischerweise nur drinnen, obwohl man ja in Neubau Gastherme nicht mehr reinbauen darf, oder das kippen sie es vielleicht eh wieder. Das ist ja noch nicht so ganz, ist ja noch nicht ganz ausgestanden, was da passiert ist in der Praxis mit den Gastthermen, ja oder nein. Ne? Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen, aber werden wir schauen. Und es ist bei einem Immobilienwert von einer Hausnummer 800.000 von einer größeren Wohnung irgendwo in der Innenstadt, sind die 10.000 Euro erst für die Gastherme oder die 20.000 für die Wärmepumpe, das macht dann nicht so einen großen Unterschied im Verhältnis. Ja. Also am Land, irgendwo am Land ist das wieder anders, der Effekt. Ja. Das Thema wird uns sicher nur länger beschäftigen. Also Fragen hast du gesagt, machen wir im Anschluss. Ansonsten bin ich ist wirklich fast ein bisschen zu schnell, aber doch durch. Und ich hätte natürlich noch ein paar andere volle mit, aber sonst wäre ich mal fertig. Danke. Ja.
Dankeschön, da darf ich Sie noch vorbitten.
Also, bevor ich jetzt da loslege, gleich einmal die Frage ans Publikum, ob sich irgendwas ganz fest aufgedrängt hat. Ja.
Ich bin also eher eine Verständnisfrage. Kommt das im Baubereich?
Also ja.
Planung, Bauleitung. Sind das die Datenpunkte erwähnt, diese 1.84? Für mich ist ein Datenpunkt für Föhlen am Speicher, der zum Beispiel Temperatur misst. Was ist so ein Datenpunkt, den Sie da erwähnt?
Ja. Das sind also diese 1.081 ist sozusagen ein Maximalwert, den sozusagen die Unternehmen alle regelmäßig nicht erreichen, aber es ist quasi die Fülle, aus der man quasi auswählt, oder da gibt es einen Prozess, der dann nachher definiert, welche Werte sind jetzt relevant. Sie können sich vorstellen, das ist eben entlang dieser drei Säulen E, S und G quasi gegliedert. Das kann bei E zum Beispiel sein, halt ein Energiewert zum Beispiel, Energieeffizienzwert. Das kann bei S sein, zum Beispiel, wie viele Weiterbildungsstunden hat der Mitarbeiter im Schnitt oder wie ist der Gehaltsdifferenz zwischen Mann und Frau und solche Themen. Und das kann bei G sein, zum Beispiel ein Thema, was Sie vorher angesprochen haben, im Immobilienbereich G. Es sind ja oft eher schlummernde Faktoren im Sinne von potenziellen Risiken, die man vielleicht nicht am Radar hat, wie zum Beispiel, wie schaut es aus, gibt es eine Richtlinie im Zusammenhang mit Bestechungsgeldern oder solche Sachen? Oder wie schaut es aus mit Korruption? Habe ich hier was oder habe ich nichts? Das heißt, es können quantitative Datenpunkte sein oder auch qualitative Datenpunkte. Die meisten sind wirklich Zahlen. Also das ist das, worauf man eigentlich hinaus möchte, dass das einfach messbar und dementsprechend vergleichbar macht. Ja.
Eigentlich sind es Fragen in einem Fragebogen.
Es sind Fragen, ja, wenn Sie es wollen, also in einem Fragebogen, wo es entweder eine Antwort als Zahl gibt oder als qualitative Antwort, genau, ja.
Also ich kann mich darauf einstellen, dass Sie 1.100 Fragen zu beantworten.
Also Sie können sich darauf einstellen, dass bis dato wären es gewesen wahrscheinlich um die 500 für ein durchschnittliches Unternehmen, 400-500.
Das ist diese E-Frag-Systematik.
Genau. Und jetzt ist aber so, mit dem Omnibus, was ich gesagt habe, wird es deutlich weniger werden, aber ich kann nicht sagen, wie viel. Das weiß noch keiner. Aber es wird weniger. Sinnvollerweise, muss man fairerweise sagen, weil in vielen Belangen hat man da wirklich mit das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Ja, das ist der Politik auch bewusst. Ja.
Wir haben jetzt diese ESG-Themen in zwei Vorträgen gehabt. Auf der einen Seite haben wir direkte Auswirkungen. Also wenn ich ein Haus beheizen muss, dann ist ganz klar, dass mir das was kostet. Und das ist auch ein steuerlicher Aspekt, wenn ich zu meinen Gaskosten auch die CO2-Abgabe und den Klimabonus, den ich nicht mehr zurückkriege, und die Umsatzsteuer zahlen muss. Gibt es sonstige steuerliche Anknüpfungspunkte zum Thema ESG?
Je nachdem, wie die Immobilie genutzt wird, muss man schauen, welche die Maßnahmen, die man setzt, zum Beispiel Sanierung. Wenn man jetzt sagt, okay, man hat ein bestehendes Haus, man saniert es. Was ich vorhin erwähnt habe, Instandsetzungen, Instandhaltungen oder sind das Teile Anschaffungsherstellungskosten, muss man immer halt berücksichtigen, welche Rechtsform hat man, wie wird die Immobilie genutzt und demnach können natürlich auch diese Maßnahmen steuerlich geltend gemacht werden. Vielleicht habe ich sogar auch den Vorsteuerabzug in dem Zusammenhang.
Und ändert sich da was? Habe ich da zum Beispiel irgendwelche Schwellen bei der Dämmung zum Beispiel, könnte es sein, oder? Dass ich für eine gewisse steuerliche Geltendmachung an dem Wert brauche.
Nein, Ausgaben können immer steuerlich geltend gemacht werden, in dem Zusammenhang, dieser Form. Da muss ich jetzt nicht Acht geben. Okay, das ist eher für das ESG-Komfort. Für die Grenzwerte habe ich es nicht. Aber auf steuerlicher Seite, wenn ich eine Reparatur habe, wie auch immer, kann ich es steuerlich geltend machen.
Ja, ich glaube, ich war jetzt eher im Förderbereich.
Ich wollte gerade sagen, es wäre vielleicht ein Aspekt, dass dann das förderwürdig ist und Förderungen drauf kommt. Also das wäre vielleicht aus der Perspektive finanziell interessant. Wahrscheinlich interessanter vielleicht als mancher steuerliche Effekt in Wirklichkeit.
Dass ich bei so Gesamtfördermaßnahmen eben eine Erhöhung im Energieausweis zusammenbringen muss.
Man muss davon ausgehen, dass künftig bei Förderanträgen das Thema Nachhaltigkeit einfach Basisvoraussetzung sein wird, um förderwürdig zu sein. Weil es gibt jetzt schon bei vielen Förderungen Fragen zum Thema Nachhaltigkeit. Wie schaut es aus? CO2-Fußabdruck hast du, was hast du, was hast du nicht? Und das wird in Zukunft einfach nur mehr werden. Es gibt zum Beispiel von der EU eine eigene Direktive mit dieser Net Zero Industry Förderungsthema. Das heißt, das sind Technologien wie zum Beispiel Windkraft oder Biomasse oder Photovoltaik, die besonders gefördert werden sollen, halt um dieses 2050-Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Und da ist explizit, das ist EU-weit auch, das ist auch nach wie vor beschlossen, auch von der vom Omnibus-Regel nicht betroffen. Das heißt, das kommt und das ist auch schon eine Gesetzwerdung, die besagt, dass halt jede Technologien, wenn es darum geht, beim Förderantrag, dass die bevorzugt werden. Das heißt, man kriegt mehr Förderung oder wird vorgereiht und diese ganze Genehmigungsprozedere wird kürzer und schneller. Wenn das so eine Technologie ist, quasi eben, wie ich vorher genannt habe. Und da ist wiederum so, dass der Antragsteller auch zwingend Nachhaltigkeitsstrategie oder einen Nachhaltigkeitsbericht haben muss.
Das kann man dann auch passieren, dass das mit S und G Faktoren ist. Weil das, vielleicht ist das jetzt sehr persönlich, aber das ist für mich das Allerschwammigste. Weil das rechtliche Regelungen befolgen muss beim G. Das ist wie eine Compliance-Abteilung. Also eine Abteilung, dass ich eh das tun muss, was rechtlich vorgeschrieben ist, da habe ich ein bisschen ein Problem damit. Genauso wie beim S habe ich ja auch ziemlich klare Vorschriften, dass es bei uns keine Kinderarbeit geben soll.
Das Thema lässt sich insofern quasi objektivieren. Also Sie müssen sich vorstellen, ich spreche aus dem Nähkästchen, wie wir das so machen. Es gibt einen klaren Prozess, wie man zu einem Nachhaltigkeitsbericht oder zu einer Nachhaltigkeitsstrategie kommt. Auch was zum Beispiel diese ganzen Kennzahlen betrifft. Welche muss man jetzt verwenden, ne, von den 1100? Ja. Da ist es so, da gibt es ein zentrales Element, das heißt diese sogenannte Wesentlichkeitsanalyse, wo ich mich als Unternehmen fragen muss, welche Nachhaltigkeitsthemen sind für mich und mein Unternehmen relevant, die wichtigsten. Wie komme ich auf das? Indem ich quasi selber denke, intern nachfrage, mich in mein Geschäft anschaue und alle Stakeholder-Frage außen. Was haltet ihr davon? Was habt ihr für Themen? Wie geht es euch mit uns etc.? Das filtert man dann zusammen, kondensiert das und schaut, okay, was sind die großen wesentlichen Themen? Und von dem leite ich dann ab meine Ziele und Maßnahmen. Und da komme ich dann drauf, ist jetzt Mitarbeiter-Thema relevant, wesentlich oder nicht? Das heißt, das ergibt sich eigentlich daraus und lässt sich dementsprechend wirklich objektivieren, indem man einfach sich fragt und das rundherum fragt und dann ergeben sich einfach die Aspekte daraus, E, S und G.
Ja.
Ganz kurz zusammengefasst. Also, ja.
Diese Themen spielen bei dir, hat man das Gefühl, noch nicht die ganz große Rolle?
Naja, es ist unterschiedlich. Es gibt ja schon verschiedene Zertifikate für die ganzen Immobilienprojekte und für den Neubau. Da gibt es ja BREEAM, was auch immer, verschiedenste Zertifizierungen. Die sind im Verkauf wahrscheinlich sinnvoll. Ja. Was wir noch schwer einwerten können, wenn man zum Beispiel irgendein Wohnhaus hernimmt, ne, da kann es sein, dass man zum Beispiel einen Fahrradraum haben muss, einen Kinderspielplatz haben muss und andere solche Themen rund um die Immobilie, dass sie quasi als gut geratet wird. Ja. Und das schlägt sich jetzt eigentlich in die statistischen Modelle noch kaum oder nicht nieder, zumal auch einfach die Datenverfügbarkeit dazu noch schwierig ist. Bei Heizthemen habe ich vorher angesprochen, da ist eben auch unterschiedlich, je nachdem, in welcher Region bin, ist es nachweisbar, ja oder nein. Ja, das ist eben nur so, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ja. Und man muss ja auch sagen, weil das Förderthematik vorher angesprochen worden ist, üblicherweise wird so gebaut, wie das die Förderung vorgibt, dass man die Wohnbauförderung gibt in die meisten Fälle. Das heißt, ich habe eigentlich über das Baujahr, ohne dass ich einen Energieausweis habe, bei Neubau normalerweise schon einen Proxy, was hat der ungefähr für einen Heizwärmebedarf etc. etc. Also ich habe da eigentlich schon ganz ein grobes Richtfeld und darum ist es eigentlich, wenn ich jetzt in einem statistischen Modell bei der Immobilienbewertung rausrechnet, was ist jetzt wirklich der Effekt, ob das A oder B ist, ist das gar nicht so einfach, dass man da einen präzisen Wert hinkriegt, weil eben das mit dem Jahr ein Gegenspieler ist, sozusagen.
Und dem Bundesland.
Und dem Bundesland natürlich, ja, logisch, ja. Ja, klar.
Im Föderalismus dürfen wir nicht als auch.
Bei uns die Modelle, die sind sowieso kleinregional, das regelt sich über das automatisch im Prinzip. Ja, Gemeinde und Koordinate. Alles. Das ist jetzt nicht das Problem. Ja, aber das ist, wie gesagt, relativ schwer rauszurechnen. Und wir haben das schon geschafft. Ja. Man kann eine Aussage dazu treffen, so und so viel Prozent sind für diesen oder jenen Effekt pro Bundesland zu erwarten. Aber so ganz stark, wie man es jetzt erwarten wird, kommt es noch nicht.
Jetzt habe ich wieder Fragerunde. Irgendjemand?
Der grundsätzliche Frage, okay. Ich komme aus dem Baubereich, also aus dem Arbeitnehmerschutz, da gibt es nicht das regelige Vorgehen, dass sozusagen eine EU-Richtlinie umgesetzt werden muss, um den Arbeitnehmer zu schützen.
Ja.
Mit dem Effekt, dass aber die Unternehmen bloß das überregulieren. Das heißt, das hat aber auch sehr viel Unterweisungen, Dokumentationspflichten hin und her. Eigentlich dokumentieren sie die Branche, die dokumentiert sich zu Dure, okay? Genauso auch wie bei Ihnen. Wenn Sie von Heizwärmeenergiebedarf rechnen, ist es ein rechnerischer Wert, das der Baubereich bekommt, okay? Bei angenommener Lage des Gebäudes und der vorhandenen oder der angegebenen Kälteunterschied ist nur ein rein rechnerischer Wert. Wenn Sie dort das Fenster offen lassen den ganzen Tag, das wird nur viel schlecht rein, können Sie den Wert sehen, die horchen jetzt eben sehr gut an.
Ja.
Die Frage ist nur, das sind alles überbordende Regularien. Ich war gestern auch beim Vortrag von der TPA zu dem Thema von der Zertifizierung zur Finanzierung und dort die Hauptaussage war, diese ganzen Regularien, Kennzahlen, die wir haben, die braucht die Bank, damit die Bank das Geld hergibt. Und wenn wir aber diese auf Immobilienprojekte umgebrochen das nicht bringen, bekommen wir kein Geld und könnten nicht mehr bauen. Sie sind aber wieder in der Branche unterwegs. Also mir geht es einfach darum, wie schätzen Sie diese Regularien ein? Wie effektiv sind die auch? Und macht es überhaupt dann Sinn für im Bereich auf Immobilien? Weil heute schon die Anforderung liegt, was hat diese ganze Thematik ESG konkret mit Immobilien zu tun? Die DPA sagt, wenn die Banken diesen Katalog umwälzen, werden wir nicht mehr bauen, haben kein Geld mehr.
Also ich glaube auch, dass der Hebel über die Finanzierung sein wird.
Glaube ich auch, ja.
Dass das Thema für wenige Betroffene ein Herzensprojekt ist, glaube ich auch. Aber die Finanzierung ist schon ein Herzensprojekt.
Also vielleicht ad hoc darauf antworten, nachdem ich von einer Bank bin. Im Neubau sehen wir das Thema weniger. Da ist das Thema angekommen. Es ist ja nicht seit gestern da, dass man jetzt einmal effizient baut. In den Wohnbauförderungen hat es zu den 90er Jahren Vorschriften gegeben, wie man bauen muss und so weiter. Hat sich dann teilweise auch in die Bauordnungen fortgesetzt. Ja. Das ist nichts Neues. Also im Neubau sehen wir das Thema eigentlich nicht das große Thema, auch aus Bankensicht nicht. Weil da geht es wieder verstärkt schon darum, dass man schaut, baut man so, was der Markt braucht. Ne? Mhm. Ist eine Wohnung um 7.500 Euro im 22. Bezirk marktgängig? Ja, nein, das ist eher das Thema, wo man schauen muss, wenn man halt zum Peak eingekauft hat vor 3-4 Jahren, sehr teure Grundstückspreise in seiner Immobilienkalkulation hat und dann noch ESG, macht es ja den Bauen nicht billiger, macht es den Betrieb hoffentlich billiger, das werden wir dann sehen, nach 20 Jahren. Aber im Bauen macht es nicht billiger, wer sofort natürlich. Das Riesenthema ist der Bestand und da schauen wir natürlich schon genauer hin und da schaut ja jeder, der mit Immobilien zu tun hat, genauer hin, Und dort sehen wir wirklich ein Thema. Also wir als Erste Bank haben uns aus dem Bereich des Zinshaushandels oder Finanzierung schon vor Jahren zurückgezogen, weil der Markt so überhitzt war. Und man sagt, es kann nicht sein, da hat man 3.000, 4.000 Euro im Quadratmeter gezahlt, dass man für ein in einem durchschnittlichen Zustand befindliches Gebäude gleich viel zahlt wie für ein Neubaugebäude, wenn man sich Grundkosten rauswählen, nur reine Baukosten. Ne? Und das war halt der überhitzte Markt, der sich jetzt wieder ein bisschen normalisiert, Gott sei Dank, aber wo man schon politisch sich was überlegen wird müssen. Aber das Einzige, was helfen würde, wäre wirklich eine, die mit 2 Jahre Kappe und gute Förderung, wie man ja auch in Wien im Prinzip den Bestand dann an Kategorie D-Wohnungen und so weiter wegbekommen hat in den 80er Jahren im Prinzip, indem man die Stadt einfach massiv gefördert hat und auch von der Vermietungsseite her gutes angeboten hat, was man da verlangen darf. Das bräuchte man jetzt im Prinzip wieder für die Energiewende, ne? Dass man da Eigenmittel incentiviert, aber auch öffentliche Mittel reinsteckt. Wahrscheinlichkeit, schauen wir.
Nein, das, was ich noch dazu sagen wollte, ist, dass wir, und ich plaudere jetzt ein bisschen aus der Bankenhistorie, dass dieser errechnete Wert, was ein Energieausweis, der einen rechnerischen Wert darstellt, oder auch die Zertifizierungen von ÖBNI und dergleichen, rein bauphysikalische Werte sind und keine echt gemessenen Werte. Das heißt, wir bewegen uns, jetzt die Banken mit ihrer Green Asset Ratio, wie es so schön heißt, die müssen was tun in der Finanzierung. Aber die haben gesagt, okay, es gibt keine tatsächlichen Werte. Deshalb nehmen wir den Energieausweis als Krücke am Anfang. Lustig wird es dann, wenn ich die Mieter dazu bringen muss, effektive Verbrauchsdaten zu bringen für ein Haus. Und ich kenne das aus dem Bankensektor, also sozusagen eine Bank gewesen, die im Bestand ÖBNI geprüfte Silber ausgezeichnete Häuser haben und die zum Beispiel im Betrieb zwischen 30% und 50% mehr brauchen als in dem ÖBNI-Zertifikat, wo sie mehr gezahlt haben für das Haus. Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Risiko, das vielen Immobilienbesitzer nicht klar ist. Ich kann ein Silberhaus kaufen und in Wirklichkeit habe ich ein Stahlhaus unter Anführungszeichen nicht einmal Bosse im Betrieb. Und was mache ich mit der Differenz des Kaufwertes, wenn ich so ein Objekt zum Silberstandard kaufe und das im Betrieb nicht hinbekomme, weil die Werte nicht stimmen? Also das sind Risiken, die sehr wohl jetzt sehr metro geredet, das sind sozusagen die versteckten Risiken, dass ich auch durchaus da auf einem Terrain bewege, wo ich sehr noch im österreichischen Schätzwert bin und irgendwo in der EU ist es auch selbst in Deutschland, das ist noch ein Schätzwert. Aber das ist auch rechtlich relevant, weil das wird sicherlich den einen oder anderen Rechtsanwalt in Zukunft beschäftigen, um genau solche Themen dann aufarbeiten zu können.
Wir haben vorhin nur sehr schmunzeln müssen, wie der gekommen ist. Die Finanzierung wird das schon regeln. Und habe denken müssen an den Gerald Hörand, den allgemeinen bekannt unter Investmentbank, der immer so sagt, und der hat mittlerweile, glaube ich, 400 oder 500 Wohnungen schon gekauft. Ja? Er sagt, mit den energieineffizientesten Wohnungen aus den 60 Jahren kann man nur Geld verdienen als Investor. Ja? Also deswegen, ich glaube auch da nicht dran. Weil die, die intelligent sind, kaufen das, was gefragt wird, was relativ billig ist, aber gut vermietet werden kann. Also kein Mietpreisdeckel und völlig egal, rein damit. Ja, kleine Einheiten, niedrige Decken, wunderbar, Fläche, herrlich. Finanziert sich super. Aber wie soll das dann die Finanzierung regeln? Das verstehe ich nicht. Wenn sie das am besten rechnet.
Und was in dem Zusammenhang auch spannend ist, in Deutschland haben wir die Bewerttests schon begonnen, die ESG oder die Heizgeschichten auch im Ertragswert als Zu- oder Abschlag mitzunehmen. In Österreich sind wir noch nicht ganz so weit. Ja, wir schauen uns das einmal nur 2 Jahre an und dann machen wir es wahrscheinlich auch. Aber man sieht schon, wohin die Richtung gehen wird. Und die Franzosen oder so, die sind ja da sowieso noch weiter vorne mit einer Restranded Assets. Die ziehen ja das wirklich beinahe durch, offensichtlich. In Deutschland oder in Österreich ist man da noch zu feige dazu. Zusage einmal. Ne?
Die Motivation der Banken ist sozusagen nicht wirklich die Finanzierung, sondern das Problem der Banken ist ein Risiko, ein sogenanntes ESG-Risiko, nämlich dass genau diese Stranded Assets passieren, dass es dann irgendwann einmal billiger sein wird, einen Bestand abzureißen, als ihn zu sanieren, weil er unverkäuflich wird, weil die Baukosten über der Sanierung sind. Und das ist das, wovor die Banken eigentlich Angst haben.
Der wird einfach nachsetzen und alles ist vollkommen wurscht, so ein Gebäude, wo man beheizt wird und bewohnt ist, dann weil die Kosten halt die damit.
Aber die Bank muss zu, also auch wieder aus einem, also Regeln heraus, muss zu einem gewissen Prozentsatz in Green Assets investieren. Das heißt, die brauchen die Bestätigung, nicht jetzt, dass sie großes Interesse dran hätten, intrinsisch motiviert, aber von extern gibt es einfach die Verpflichtung dazu.
Das Thema mit den Stranded Assets ist sowieso nur so eine Sache, das wird auch wieder so sein, eben wie, auch wie mit den Heizsachen, dass das eher am Land ist, wo ich günstige Grundkosten habe, da bin ich schnell dort irgendwo an der tschechischen Grenze, dass ich das Haus wegschiebe und neu baue, als in der Stadt. Also das ist auch wieder nicht, da gibt es auch nicht irgendwie die fixe Regel, sondern wird man auch schauen müssen, ja, in welchem Markt befinde ich mich, wie teuer ist da und wo ist der Peak, wo es sich nicht mehr rechnet. Ne?
Das ist wiederum die größte Diversion wäre, weil wir wissen, Hagen abbauen ist der größte CO2-Verursacher. Also es ist quasi, ich schiebe das weg, baue es neu, aus Umweltschutzgründen ist geradezu pervers. Ja?
Diese 60er-Jahre Bauten, die ich dann renoviere und das Risiko trage, da, um sowas machen zu können, als großer Bauherr, da trage ich dann das ganze Risiko, dass ich die auch viel teurer beheizen muss. Und als kleiner Bauherr habe ich das Risiko nicht, weil da muss ich mal jemand anderen suchen, der das tragt. Habe ich das richtig verstanden?
Korrekt, korrekt. Als großer Bauherr geht man da voll in die Verantwortung. Das heißt, Man kümmert sich um die Planung, um die Herstellung, trägt da das volle Risiko.
Ja.
Als kleiner Bauherr nimmt man eigentlich ein fixfertiges Projekt in dieser Form.
Okay.
Und deswegen ist dann auch die Einstufung.
Das heißt, da sitze ich dann auf der anderen Seite mit meinem Anwalt.
Genau, korrekt.
Ja, kann man von Ihrer Seite noch nehmen. Schlussworte. Was ist von Ihrer Seite noch zu diesem Themenkreis zu sagen? ESG und Immobilien, wo geht die Reise hin?
Ist spannend. Also ich habe es auch kurz im Vorfeld unterhalten, wo das Thema sein wird. Ich glaube, ein spannendes Thema wird in Zukunft die Bewertung, Immobilienbewertung, sehe von den Bankenseiten gekommen. Das heißt, wie ist die Immobilie aufgestellt? Ist sie ESG-konform? Ja, nein. Wo geht die Reise hin? Und die Finanzierungsseite, die wird, glaube ich, sehr spannend werden.
Also doch auch, dass die Regularien die Banken zwingen werden, entsprechende Finanzierungen auf ESG-Kriterien zu prüfen.
Genau, genau. Und über dich hinaus auf den Markt.
Also der Herr Hörhahn, ja gut, der kann jetzt selber finanzieren.
Der kriegt Finanzierung.
Okay, gut.
So, wo geht es hin? Wir haben ja gehört, viele Datenpunkte, viele Daten. Was tue ich mit diesen ganzen Daten? Die können analysiert, die muss ich prüfen, ob das korrekt ist. Wenn die Datenflut zu groß ist, kann man natürlich lustig die AI befragen, die wird schon irgendeine Antwort haben, aber ob man das dann glaubt, sei dahingestellt. Also ich glaube, es wird irgendwie ein vernünftiges Rating geben müssen für diese Sachen, für Immobilien sind wir und sowas auch schon am Arbeiten. Aber es ist immer dann schwierig, wie setzt man dieses Rating fest? Es gibt ja auch verschiedene Institutionen, die schon so Ratings auf die Welt gebracht haben, ja, wie gut oder schlecht die jetzt sind, sei dahingestellt. Die Frage ist, ob man es schafft, als Land irgendwie einen Standard zu schaffen. Ja. Da fällt es nur darum, gibt es ja so viele verschiedene Zertifikate und so weiter und mit unterschiedlichen Qualitätsstufen. Und ich glaube, das wird nur eine sehr herausfordernde Geschichte, dass man das irgendwie vergleichbar macht. Ja.
Es kommt mir ein bisschen vor wie so eine Pendelbewegung jetzt mit der ganzen Nachhaltigkeitsthema. Die letzten Jahre sind in eine Richtung sehr stark Regulierung geschlagen. Jetzt geht es eher in die andere Richtung. Ich würde wünschen, dass sich das so einpendelt, dass es seitens der Behörden und der öffentlichen Stellen vernünftiges Korsett gibt, im Rahmen dessen man dann einfach die Nachhaltigkeit anwenden kann und dass die Nachhaltigkeit per se eigentlich ein Wirtschaftsfaktor wird, weil dann regelt sich das unter Anführungszeichen ein Stück weit von selber. Ich würde mir wünschen, dass nicht so viel Eingriff von außen ist, sondern dass es einfach intrinsisch Sinn macht, in diese Richtung sich zu entwickeln, weil dort am meisten Geld zu verdienen ist, auch wenn es vielleicht momentan kurzfristig noch anders ausschaut. Aber der Weg wird hoffentlich meiner Meinung nach auch in diese Richtung gehen. Und deswegen finde ich es gut, wenn das, was wir schon sehen in der Praxis auch, wenn sich das durchaus auch einfach in nackten Zahlen einfach niederschlägt. Und ich hoffe, dass es in Zukunft doch mehr sein wird. Und dann brauchen wir das nicht mehr diskutieren, weil dann macht es einfach Sinn. Und das wäre das, was ich mir wünschen würde. Und ich hoffe, es in die Richtung geht.
Ja, dann danke ich vielmals und darf auf Getränke und Essen einladen. Das macht jetzt auch Sinn.
Das war Kompass on Air, ein Podcast der Kompass-Gruppe.
Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns auf der Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und lassen Sie gerne eine Bewertung da. Alles rund um die Law Talks und weitere Veranstaltungen der Kompass-Gruppe finden Sie auf www.kompass.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.